Ja, eine ältere Dame schreibt einmal, dass sie eine Schönheitskur brauchte, zum Friseur geht, sich so eine Vorlagenzeitschrift rausnimmt, sich so eine Frisur aussucht von einem jungen Model mit vielen Haaren und schönen Haaren. Sie zeigt dem Friseur diesen trendigen Schnitt und sagt, er soll das bei ihr auch tun. Der Friseur sagt nichts, er arbeitet, er pfeift nebenher, sie fühlt sich gut, bis sie erkennt, was er pfeift. Er pfeift nämlich Mission Impossible, also bei ihren grauen und wenigen Haaren ist manches einfach, der Auftrag ist nicht möglich, aber er gibt sich Mühe. So, er hat es ja nicht gesagt, aber sie hat wohl so viel Humor gehabt, dass sie es immerhin weitererzählt hat. Sie hat es wohl mit Fassung getragen, so nehme ich es an. Einen unmöglichen Auftrag, das gibt es nicht nur bei Frisuren, das gibt es auch manchmal bei Menschen, dass man denkt, das ist unmöglich, jemanden zu gewinnen oder für Jesus zu gewinnen. Der ist so weit weg, dass man denkt, das klappt nicht. Ich denke an den Mann, der mir hier im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst sagte, naja, das ist ja alles ganz schön und nett, aber für mich ist das nichts, ich brauche das nicht, das ist was für Leute, die es eben nötig haben, die alleine nicht zurechtkommen. Und er legt mir sozusagen den Mantel der Bedürftigkeit um, weil ich ja einer derjenigen bin, der es braucht. Und er hat recht, ich brauche es wirklich. Wenn man daran denkt, wen man vielleicht nicht erreichen kann, vielleicht denkst du an den Nachbarn, der immer so schwierig ist, der das Leben schwer macht und denkst, wenn jemand nicht zum Glauben kommt, also bei dem könnte ich es mir vorstellen oder da fällt es mir schwer zu glauben, dass der mal Jesus kennenlernt oder vielleicht deinen Arbeitskollegen, deine Arbeitskollegin, die dir so in den Kopf kommt, die christlichen Glauben als mittelalterlich abtut, die dich immer so ein bisschen belächelt, wenn du von deinem Glauben erzählst, denk, naja, denk du mal. Oder vielleicht in der eigenen Familie, ein Familienmitglied, das dir bewusst sagt, mit Jesus, mit Gott will ich nichts zu tun haben, das ist nichts für mich. Das ist ja schon schwierig genug. Dann gibt aber es manchmal noch die Menschen, die nicht nur das so ein bisschen lächerlich abtun, sondern es gibt auch Leute, die vehement sich gegen Christen wenden, die also sagen, der christliche Glaube ist gefährlich, der mache Menschen krank und man müsse etwas gegen Christen unternehmen, damit die nicht immer so öffentlich sagen können, was sie wollen. Genauso einen Menschen treffen wir heute, von dem wir auch sagen würden, Mission Impossible, also menschlich gesehen, keine Chance, dass jemand zum Glauben kommt, Saulus. In der Apostelgeschichte hören wir die Geschichte interessanterweise dreimal, in der Apostelgeschichte 9, 22 und 26. Wir werden es in Reihe der Apostelgeschichte aber nur einmal bearbeiten, nämlich heute. Und ich lese mal den Text, den ihr gleich hier mitlesen könnt, aus Apostelgeschichte 9, 1 bis 19. Den ersten Teil. Ich fange mal an. Da heißt es, Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn mit großer Wut. Er ging zum Hohepriester und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus. Er hatte vor, dort die Anhänger des neuen Wegs, so nannte man die Christen damals, aufzuspüren. Er wollte sie, Männer und Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die sagte, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemanden. Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, konnte er nicht sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war Saulus blind. Er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias, dem erschien der Herr und sagte zu ihm, Hananias. Hananias antwortete, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte, steh auf. Ein Mann gehört, er hat deinen Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan. Und jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Er will alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sagte zu ihm, geh nur hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Völkern und ihren Königen, wie auch vor dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, Der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Wir schauen uns so drei Lichtblicke an, die Paulus das Augenlicht wiedergeben oder was erstmal geschehen muss. Das erste habe ich immer geschrieben, Gottes überraschende Begegnung. Also Saulus befindet sich, wir haben es gehört, auf dem Weg nach Damaskus. Er hat eine Vollmacht, Christen verhaften zu dürfen, selbst in der fremden Stadt. Er will sie dann nach Jerusalem bringen. Und im Griechischen steht, er tut das mit großem Eifer. Also man kann das sogar übersetzen wie so ein Tier. Er ist richtig innerlich angespannt. Das will er verfolgen mit allem Einsatz. Und stell dich vor, mitten in diesem Feldzug gegen die Christen geschieht jetzt etwas Ungewöhnliches. Jesus selbst begegnet ihnen in dem Licht vom Himmel. Paulus stürzt zu Boden und hört dann eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also wenn Gott etwas zweimal Namen ruft, dann hat das meistens eine Bedeutung. Er ruft zum Beispiel Martha, Martha, Abraham, Abraham. Und wenn Gott das macht, dann sagt er eigentlich, du, der ich jetzt bei deinem Namen rufe, hör jetzt genau zu. Was jetzt kommt, wird dein Leben bestimmen, dein Leben verändern, dein Leben prägen. Saul, Saul. Und die erste Botschaft, die schon in dieser Frage steckt, Saul, was verfolgst du mich, macht eines deutlich. Wenn du einmal weiterklickst, ich habe es gar nicht draufgeschrieben, kannst zurück, Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte es markiert. Dieses, was verfolgst du mich? Wer die Gemeinde verfolgt, verfolgt letztlich Jesus. Das muss Paulus erkennen an dieser Stelle. Und Saulus ist überwältigt und fragt erst noch, wer bist du, Herr? Weil er noch nicht fassen kann oder glauben kann, dass Gott ihm selber begegnet und ihn das fragt. Und dann kommt die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, eine schlimmere Botschaft für einen Eiferer, der für Gott unterwegs ist, als diese Worte zu hören, ich bin Jesus, den du verfolgst. Also in dem Moment bricht für Paulus eine Welt zusammen. Also alles, was er geglaubt, gedacht hat, wofür er gekämpft hat, mit einem Satz reißt ihm Gott den Boden unter den Füßen weg. Alles, was er bekämpft hat, war letztlich falsch. Jesus lebt. Jesus ist wirklich auferstanden. Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Und das Schlimme für Paulus ist, anstatt Gott zu dienen, muss er erkennen, ich habe mal die letzten Jahre meines Lebens bewusst gegen Gott gekämpft. Ich habe etwas gemacht, was für einen Juden unwahrscheinlich schlimm ist. Er war letztlich ein Blasphemiker, ein Gotteslästerer, weil er sich gegen Gott gewandt hat. Schlimmeres Urteil kann es für ihn nicht geben. All sein Eifer, sein Einsatz, ein tragischer Irrtum. Also schlimmer geht es nicht. Er, der meinte, vor Gott gerecht zu sein, steht jetzt plötzlich da von einem Moment zum anderen als Gottloser. Stell dir das vor, wie schlimm das ist. Er ist nicht mehr der beste Mensch, sondern er ist eigentlich der Schlimmste. Und Paulus wird das selber so sagen im 1. Timotheusbrief, jetzt kannst du weitermachen, da sagt er in 1. Timotheus 1, Vers 15, es ist ein wahres Wort und verdient volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Unter ihnen bin ich der Schlimmste. Und das hat er nicht nur als rhetorisches Mittel geschrieben, das hat er geglaubt und gibt es uns auch so weiter. Die Folge ist, plötzlich ist er blind. Das wird 3 Tage anhalten, das weiß er zu der Zeit noch nicht. Er isst und trinkt nichts. Und in dieser Zeit gibt Gott ihm die Möglichkeit, nach innen zu gucken, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist manchmal nicht schön. Und auch für Paulus ist diese Zeit schwierig. Und der so stolze Mensch wird jetzt von Gott sozusagen gedemütigt. John Stott hat es so beschrieben in einem Zitat, Er, der erwartet hatte, Damaskus voller Stolz und Kühnheit zu betreten, als ein selbstbewusster Gegner Christi, wurde tatsächlich hineingeführt, gedemütigt und erblindet, ein Gefangener genau des Christus, den er bekämpft hatte. Also wenn es drei schlimme Tage im Leben des Paulus gibt, waren es die. Erst diese Erscheinung, seine Erkenntnis und jetzt gibt Gott ihm drei Tage Zeit, über all das nachzudenken, ohne ihm zu sagen, was nach drei Tagen passieren wird. Nur, du wirst dann sehen, was kommt. Und Paulus weiß, auf Gotteslästerung steht eigentlich der Tod. Und jetzt lässt Gott ihn drei Tage zappeln. Wieso macht Gott das, dass Paulus drei Tage warten muss? Er hätte ihm ja auch gleich eine Antwort geben können. Weil ich glaube, Paulus, der so als Pharisäer von seiner Frömmigkeit überzeugt ist, den muss Gott erstmal zerbrechen, klein machen. All dieses Menschliche, seine Leistung, er muss das Fundament, sein bisheriges Fundament verlieren, damit er ein neues bekommen kann. Manchmal führt Gott Menschen in Zerbruch und dann ist es ein Zerbruch zu ihrem Guten, weil er möchte, dass in ihrem Leben was aufbrechen kann, was neu werden kann. Es gab mal einen Gangster in New York, Nicky Cruz, ist schon ein bisschen her, der war Anführer von der Straßengang. Und der begegnete einem Christen, dem David Wilkerson, der erzählte ihm von Jesus. Und dann sagte der Nicky Cruz zu diesem David Wilkerson: Wenn du nicht verschwindest, schneide ich dich in 1000 Stücke. Und dann hat ihm der Prediger mutig geantwortet: Nicky, du kannst mich in 1000 Stücke schneiden, aber jedes Stück wird dir zurufen: Gott liebt dich, Jesus liebt dich. Der will dein Leben neu machen. Wenige Wochen später ist der Mann wirklich bei einer Evangelisation, bei diesem David Wilkerson, zum Glauben gekommen, wurde selber ein bekannter Evangelist und hat anderen Menschen durch sein Leben erzählt, wie Gott ein Leben vollkommen auf den Kopf stellen kann. Und ein Zitat, was Nicky Cruz gesagt hat, das erlebt Paulus jetzt. Erst als mein Herz zerbrochen war, konnte Gott es neu zusammensetzen. Also Gottes Eingreifen erweist sich als Liebesakt. Wenn Gott den Paulus, den Saulus zerbricht, dann möchte er ihn nicht zerstören, sondern neu machen. Das ist ein Unterschied. Er will sein Leben auf ein neues Fundament stellen. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal so formuliert: Wenn Christus ruft, ruft er in die Nachfolge und in den Tod des alten Menschen. Das klingt sehr negativ. Das ist aber keine negative Botschaft, das ist eine gute Nachricht. Die beste Nachricht überhaupt. Das Alte muss sterben, damit Gott Neues machen kann. Das erlebt jetzt Saulus. Und das ist nicht schön, aber es ist nötig. Und darum braucht Paulus diese drei Tage, damit er das wirklich im Innersten versteht, was er bekannt hat, dass er ein Sünder ist. Das Zweite, was wir erfahren, von der gottesverwandelnden Gnade. Jetzt tritt ein weiterer Akteur auf die Bühne, der Hananias, von dem weiß man nicht so allzu viel, aber eigentlich ist das auch ein sehr mutiger, ein Held im Glauben, könnte man sagen, weil Jesus schenkt ihm jetzt eine Vision, einen Traum. Es gibt Träume, die sind schön und Träume sind herausfordernd. Er hat jetzt leider einen herausfordernden Traum. Und der ist auch noch so spezifisch, dass er es nicht sagen kann, ich habe mir irgendwas eingebildet. Gott ist so deutlich in diesem Traum, deutlicher geht sie nicht. Er sagt zu ihm: Geh in eine bestimmte Straße, die Gerade genannt wird. Dann sagt er ihm: Geh in ein bestimmtes Haus, ins Haus des Judas. Er sagt: Geh zu einem bestimmten Mann, dem du begegnen wirst, Saulus von Tarsus. Er sagt ihm: Es gibt eine bestimmte Sache, die der Mann gerade tut, der betet. Und als letztes sagt er ihm: Es gibt auch eine bestimmte Vision, die dieser Mann hat. Der träumt nämlich von dir, dass du zu ihm kommst und ihm die Hände auflegst. Also wo das so deutlich ist, wird klar, der Hananias brauchte so eine eindeutige Vision, dass er nicht sagen konnte, das habe ich mir nur eingebildet, wieso sollte ich zu Saulus gehen. Der konnte da nicht raus. Also deutlicher kann Gott eigentlich nicht sprechen. Ne? Also so klar hat wahrscheinlich selten jemand einen Eindruck von Gott, wo so deutlich wird, was zu tun ist. Und trotzdem, obwohl alles so deutlich ist, erschrickte Hananias und sagt: Herr, Ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen getan hat. Er sagt, du hast mir das gesagt, aber denk doch mal dran, der hat Papiere in der Hand, der will Christen verhaften. Der hat schon Leute in Jerusalem verhaftet, ins Gefängnis geworfen, die wurden gefoltert. Er war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Meinst du den gleichen, von dem ich meine? Es ist verständlich, ne? Die Frage, kann aus einem Feind Jesu plötzlich ein Freund werden? Kann aus einem Wolf, der die Gemeinde angreift, ein Schaf werden? Aber Gott bestätigt ihm, du hast richtig gehört, der wird mir dienen. Und dann macht der Hananias etwas Mutiges, er geht hin. Auch wenn er sicher ein bisschen innerlich unruhig war, aber er geht hin zu Paulus oder zu Saulus. Und was dann geschieht, ist einer der schönsten Momente der Apostelgeschichte. Man überliest das, aber glaub mir, das ist so schön, das zu lesen, diesen einen Vers in Vers 17. Wir lesen ihn hier, da heißt es, er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hier erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können. Mein Bruder, sagt er zu dem, von dem er weiß, dass es so ein schlimmer Kerl gewesen ist. Das geht nur, wenn Gott das in Menschen bewirkt, dass man das kann. Wir hören ja oft oder haben schon oft gehört von Corrie ten Boom, die holländische Christin, die in Ravensbrück im KZ war mit ihrer Schwester Betsy. Ihre Schwester ist dort im KZ umgekommen und die erlebt Ähnliches. Als sie aus dem KZ rauskommt, reist sie als Evangelistin durch Deutschland und Holland und wo auch immer, durch USA und verkündet, dass Gott gnädig ist, Jesus gnädig ist, dass er Menschen vergeben kann. An der tiefsten Stelle versenkt er unsere Schuld und schreibt das Schild hin, Angeln verboten. So reist sie durch Deutschland, dann predigt sie in Deutschland und jetzt gibt es die Situation, dass plötzlich jemand nach vorne kommt. Sie redet davon, dass Gott Leben neu machen kommt und dann kommt einer, der ehemaligen KZ-Wärter aus Ravensbrück, der Christ geworden ist und möchte, dass sie ihm vergibt für das, was er getan hat. Und sie sagt, für sie war das schwierig, weil das war der Mann, der im KZ war, wo ihre Schwester umgekommen ist. Und sie hatte innerlich ringen müssen, weil sie ja selber erzählt hat, dass Gott gnädig ist, vergibt. Und dann schreibt sie, sie hat verstanden, Vergebung ist kein Gefühl, sondern ein Akt des Willens. Und sie betet um die Kraft, ihm zu vergeben. Und dann schreibt sie, das lese ich jetzt vor, fällt es mir vielleicht ein bisschen leichter. Ich betete und hob die Hand. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Und dann erlebt sie etwas, da geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter, lief meinen Arm entlang, sprang in unsere beiden Hände über. Mein ganzes Sein wurde von helfender, heilender Wärme durchflutet. Ich konnte sagen, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Das ist das, was der Hananias im Prinzip tut. Auch wenn nicht sein Bruder oder seine Schwester von Paulus umgebracht wurden. Aber so mutig ist das, was er hier vollbringt. Wenn er sagt, mein Bruder, wenn Gott einem Menschen vergibt, dann dürfen wir ihn nicht länger an seiner Vergangenheit festhalten und festmachen. Das macht er. Das Wunder, Saulus wird nicht nur von der Blindheit, verliert nicht seine Blindheit, er wird auch innerlich geheilt. Da steht, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Er kann wieder sehen, er kommt zum Glauben, lässt sich taufen. In diesem Moment vollzieht sich seine eigentliche Bekehrung. Die 3 Tage vorher waren Vorbereitung, sag ich mal. Und jetzt macht der Heilige Geist sein Leben neu. Er schenkt die Neugeburt und befähigt Saulus jetzt, Jesus nachzufolgen, ein anderes Leben zu leben. Und Saulus ist danach tatsächlich ein neuer Mensch. Sein altes Ich, dieser blinde Eiferer, der hängt jetzt da am Kreuz. Und der neue Mensch mit Christus, der wandelt jetzt und geht los. Ab da ist Paulus von Liebe und Gnade geprägt.
Ihr erinnert euch an den Mann, der mir gesagt hat, ne, ich brauche das nicht, das brauchen sozusagen nur Schwache. Paulus kann später sagen, ich lasse mir an deiner Gnade genügen, Jesus, denn deine Gnade ist in meiner Schwachheit stark. Was können wir daraus lernen, wenn Gottes Gnade Menschen ins Leben der Menschen eingreift? Kein Leben, kein Mensch wird so weit von Gott weg sein, dass Jesus ihn nicht erreichen könnte. Dass Gott nicht sein Leben auch auf den Kopf stellen könnte. Keine Vergangenheit von irgendeinem Menschen hier ist so dunkel, dass Gott sagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Paulus sagt selber, meine Bekehrung ist ein Prototyp, ein Beispiel für andere Menschen. Auch in 1. Timotheus 1, den Vers, nachdem ich den aus Vers 15 gelesen habe, da sagt er, doch gerade deshalb war Gott mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns sündigen Menschen ist. Und dann als Lektion für alle Menschen, an meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Paulus ruft sozusagen der Welt zu, vielleicht ist auch jemand heute hier, der an sich selber verzweifelt, dass Paulus den Menschen zuruft, verzweifle nicht an dir. Glaub, lass dir nicht einreden, dass deine Schuld zu gravierend ist, dass du zu weit weg bist von Gott, dass du zu schlecht bist, dass Gott mit dir nichts zu tun haben will. Lass dir das nicht einreden. An mir kannst du sehen, dass Gott selbst mit mir was Neues machen könnte. Wenn er es mit mir machen kann, kann er es mit dir genauso gut tun. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche, ist eine Gemeinschaft der Gnade. Jeder, der hier sitzt und Christ ist, ist nicht Christ geworden, weil er so ein toller Mensch ist, sondern weil wir Gottes Gnade erlebt haben, weil Gott uns gesagt hat, du darfst mein Kind sein. Ich schenke es dir. Du musst nur zugeben oder annehmen, dass ich der Herr bin, dass ich für dich gestorben bin. Jeder, der hier sitzt und Christ ist, ist ein Kind der Gnade. Das sollte uns Mut machen für die hoffnungslosen Fälle, von denen ich vorher gesprochen habe. Hoffnungslos in Anführungszeichen. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Bei uns schon, bei Gott nicht. Und dazu werde ich dann gleich im dritten Punkt noch was sagen. Aber wenn du so einen Menschen vor Augen hast, von dem du denkst, der wird nie zum Glauben kommen, das muss nicht so sein. Es kann sein, dass er nicht zum Glauben kommt, aber an Gott wird es nicht liegen, weil Gott kann jeden Menschen zum Glauben rufen. Und deshalb sollten du und ich die Hoffnung nicht aufgeben. Und damit komme ich zum dritten Gedanken, Gottes neue Berufung. Paulus verliert sein angesehenes Leben als Pharisäer. In Philipper 3 wird er mal schreiben, ich achte es sogar als Kot, als Müll, als Abfall. Was er früher war, ist vergangen. Er verliert sein altes Leben, aber er bekommt eben das Neue, ein neues Leben, eine neue Berufung. In Vers 15 heißt es in unserem Text, er, also Paulus, soll meinen Namen bekannt machen vor den Völkern und ihren Königen, wie auch vor dem Volk Israel. Also aus dem Saulus, der die Gemeinden verfolgt hat, macht Gott sozusagen einen Paulus, der Gemeinden gründet. Eigentlich heißen beide Namen das Gleiche. Das eine ist nur das Aramäische und das andere das Griechische, aber es wird oft Saulus, der alte Mensch, und Paulus, der neue, bezeichnet. Das Schöne ist, aus dem Theologen des Hasses, der unterwegs ist, um Christen zu töten oder einzusperren und zu verhaften, wird ein Missionar der Gnade. Aus dem Wolf wird nicht nur ein Schaf, sondern ein Hirte. Wer hätte das gedacht? Wie Gott Menschen verändert. Für Saulus bedeutet das, sein Leben gehört nun von nun an nicht mehr sich selber, sondern Jesus Christus. Und Jesus macht ihn zum Apostel der Heiden, auch der Juden, aber hauptsächlich der Heiden und der Könige. Und das wird Paulus' Leben kennzeichnen. Er tritt vor die Großen der Welt. Er gründet Gemeinden in allen Bereichen, die damals wichtig waren. Er verkündet unermüdlich die gute Nachricht und er erlebt auch, er muss wirklich für Jesus leiden. Das bleibt ihm nicht erspart. Er wird sogar für Jesus sterben. Wir sind jetzt nicht Paulus und trotzdem teilen wir zum Teil die gleiche Berufung. Wir sind nicht wahrscheinlich Missionare für die ganze Welt, Aber wir sind auch Zeugen Jesu, oder wie Paulus später mal schreibt, in 2. Korinther 5, Vers 20, wenn du es einmal einblendest, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Also nicht in dem Maße, wie Paulus das war, aber da, wo du hingestellt bist, bist du ein Zeuge für Christus. Wir sind aufgerufen, die beste Nachricht weiterzugeben, die Menschen haben können. Das Evangelium heißt nicht umsonst gute Nachricht, weil es wirklich das ist, was die Welt braucht. Und es spielt keine Rolle, wie alt du bist, wie jung du bist, ob du gebildet bist oder nicht ungebildet bist, groß oder klein, männlich oder weiblich, aus welcher Nation du kommst, all das ist unwichtig. Wen Gott beruft, den begabt er auch. Wir haben schon an Hananias gesehen, dem armen Knecht, der am Anfang erschüttert war, aber Gott gibt ihm die Kraft, das zu tun, und er wird ein Zeuge für Gott bei Paulus. Der Heilige Geist, den Paulus empfangen hat, den haben auch du und ich. Und er rüstet uns aus und gibt uns, was wir brauchen. Wie können wir also konkret in dem Umfeld, wo wir sind, als Zeugen leben? Drei kurze Gedanken. Das erste, bete für die Verlorenen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Irgendwie ist die Verlorenheit der Verlorenen verloren gegangen. Man hört kaum noch, dass Menschen verloren gehen. Warum eigentlich? Es fällt einem schwer, das passt so nicht in die Zeit. Das ist so aus der Zeit gefallen. Der Pluralismus wehrt sich dagegen, dass man solche generellen Aussagen trifft. Sagt, das darf man nicht sagen. Und wir möchten ja nicht intolerant erscheinen. Die moderne Theologie psychologisiert theologische Wahrheiten und idealisiert eine anspruchslose Wohlfühlreligion. Musste ich ablesen, kommt nicht von mir. Moderne Theologie psychologisiert theologische Wahrheiten, idealisiert eine anspruchslose Wohlfühlreligion. Na, dass alle sich wohlfühlen, das klingt schön, das ist nett, aber die Bibel ist da relativ eindeutig. Die spricht davon, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Aber Jesus sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Oder denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn es also Leute gibt, die nicht verloren werden, gibt es auch Leute, die verloren gehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir von Jesus reden und für die Menschen, die um uns herum sind, beten. Dass wir nicht zufrieden damit sind, wenn die so vor sich hin leben. Also sie dürfen vor sich hin leben, aber was ich tun kann, ist für sie zu beten. Ohne die Kategorie verloren bräuchten wir kein Evangelium. Auch John Stott hat zum Beispiel gesagt, wenn es kein Gericht gibt, braucht es kein Kreuz. Warum ist Jesus gestorben, wenn alle sowieso so in den Himmel kommen, wenn alle nett sind und schön sind, alles in Ordnung ist? Also den Mut haben, für die Menschen um uns herum zu beten. Es gibt einen alten Spruch, der heißt, gerettet sein schafft Rettersinn. Wenn ich selber von Jesus gerettet bin, dann soll mich das motivieren, auch andere retten zu wollen, indem ich mindestens für sie bete, dass sie Jesus kennenlernen. Vielleicht darfst du für einen modernen Saulus beten, der dann Missionar wird. Vielleicht ist es jemand aus deiner Familie, wie gesagt, aus deinem Arbeitsumfeld. Bete regelmäßig für die Personen und lass dir nicht einreden, dass nichts geschehen kann. Vielleicht wird er eines Tages anderen auch von Jesus erzählen, weil du für ihn gebetet hast. Das zweite, ein Zeugnis durch gelebte Liebe sein. Das kann man von dem Hananias lernen. Der war ja bereit, wirklich hinzugehen und dem Saulus zu dienen, indem er ihn mein Bruder nennt. Das hat Jesus ihm nicht gesagt. Er sagte nicht, nenn ihn mein Bruder, sondern er hat das selber getan, weil ihm deutlich wurde, dass Gott was neu gemacht hat. Und er hat dem Saulus in Liebe gedient. Vielleicht kannst du Menschen in deinem Umfeld in Liebe dienen, ihnen etwas Gutes tun, für sie da sein, für sie einkaufen, für die Witwe nebenan, die alleine ist und keinen mehr hat. Menschen besuchen, jemanden in Not unterstützen. Und das kann auch Menschen vorbereiten, Jesus kennenzulernen. Und ein letztes, bitte um Mut zum Reden von Jesus. Das finde ich schön. Die Christen damals haben gebetet um Freimut. Das ist der Mut zum Reden von Jesus. Und darum können wir auch bitten, dass Gott uns den Mut gibt, von ihm zu reden, eben weil es manchmal nicht so einfach ist. Und weil wir manchmal vielleicht lieber nichts sagen, dass wir Gott bitten, dass er uns Freimut schenkt. Nimm das mit, es ist eine Ehre, Nachrichtensprecher Gottes zu sein. Wirklich, es ist eine Ehre, Nachrichtensprecher Gottes zu sein, denn das ist die beste Botschaft, die du den Menschen geben kannst. Es gibt nichts, was für die Menschen wertvoller ist, als das, was sie ihnen sagen können von Jesus. Jesus rettet. Zum Abschluss zwei Bilder. Stell dir vor, Saulus, als er nach Damaskus geht, zornig, fanatisch, eigentlich auf dem Weg in sein eigenes Verderben, obwohl er es nicht ahnt. Und auf der anderen Seite, sage ich erstmal, Paulus nach Damaskus, vom Heiligen Geist ein neuer Mensch mit geöffneten Augen, in der Gemeinschaft von Christen und mit dem Evangelium auf den Lippen. Was liegt dazwischen? Eigentlich nur eins, die Gnade Jesu. Das war das, was den Unterschied ausgemacht hat zwischen den beiden Positionen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und dieselbe Gnade ist heute hier für dich und für mich. Und die Geschichte des Paulus oder Saulus macht uns eines eindrücklich. Niemand ist so weit weg für Gott. Saulus wurde vom Gegner zum Missionar. Und vielleicht spürst du heute, dass Jesus auch in dein Herz klopft. Vielleicht ruft er dich auf, selber Umkehr zu tun. Vielleicht möchte er dir einen Dienst anvertrauen, dich irgendwo hinsenden. Vielleicht, um dir so ein Hananias-Werk anzuvertrauen. Da möchte ich dir Mut machen, verschließ dich nicht. Wir können so antworten, wie Saulus das gesagt hat. Er sagt, Herr, hier bin ich. Was willst du, dass ich tun soll? Das ist eine gute Frage für jeden Christen. Herr, bin ich. Was sollst du, dass ich tun soll? Das wollen wir so mitnehmen, damit Gott Ehre gemacht wird und er seine Geschichte schreiben darf mit uns, für andere Menschen und für uns selbst. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir für Saulus und Paulus, die ja beide für den gleichen Menschen stehen, aber der wirklich, dessen Leben auf den Kopf gestellt wurde, der ein ganz anderer Mensch werden durfte durch den Heiligen Geist, durch dich, durch die Begegnung mit dir. Ich danke dir, dass wenn wir Christen sind, wir das auch so erleben durften, dass zwischen dem alten und dem neuen Leben deine Gnade steht, das, was du in unserem Leben verändert hast. Und ich danke dir, manchmal bedeutet mit dir Leben, dass auch manches zerbrochen werden muss. Wir haben das auch an Paulus, Saulus gesehen. Du hast erstmal das Alte kaputt machen müssen, ihm wegnehmen müssen, damit das Neue Platz hat. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass du in unserem Leben manches wegnimmst, was wir oft nicht verstehen, aber ich denke, das ist dazu da, damit wir uns ganz auf dich verlassen, dir vertrauen und weil du uns Besseres geben möchtest. Gib uns, dass wir das so sehen können. Und danke, Herr, dass die Gnade so groß ist, dass wir keinen Menschen abschreiben müssen. Du siehst unsere Verwandten, unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Arbeitskollegen, die Kommilitonen und Kommilitoninnen, die so in unserem Umfeld sind, in der Schule. Herr, lass sie uns nicht einfach abschreiben nach dem Motto, ja, Mission Impossible, denn bei dir ist kein Ding unmöglich. Und darum wollen wir weiter für sie beten. Wir wollen dich bitten, dass du uns Freimut schenkst, von dir zu reden. Und wir wollen dich bitten, dass du uns gebrauchst, dass wir, ja vielleicht nicht wie Paulus, aber wie der Hananias, für dich losgehen können und Menschen dich bezeugen dürfen. Und dass du dann damit etwas tust, was dir Ehre macht. Danke, Herr, dass sie das nicht alleine tun müssen, sondern dass sie deinen Geist haben. Wen du berufst, den begabst du auch. Und dafür danken wir dir und wollen dich loben und preisen.